Schwester. Ein Forschungsprojekt zu Populismus und Demokratie im Stadtraum.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem wir unser Forschungsprojekt kurz vorstellen möchten. Mein Name ist Peter Bescherer und ich werde etwas allgemein zur Idee hinter dem Forschungsprojekt sagen, bevor wir dann reihum im Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Teilaspekte und Ergebnisse des Forschungsprojekts zu sprechen kommen.
Zu den Hintergründen des Forschungsprojekts.
In einer Studie zu den Ängsten der Deutschen, die jährlich von der Raiffeisen- und Volksbankenversicherung durchgeführt wird, geben 56% an, sie hätten Angst vor der Überfremdung des Staats durch Flüchtlinge. Das ist der Spitzenplatz in der Ängste-Hitliste. Dicht gefolgt von der Angst vor Spannungen durch Zuzug von Ausländern mit 55%. Zugleich befürchten aber auch 45%, dass Wohnen in Deutschland unbezahlbar wird. Statistisch ist es möglich, dass wer die Entwicklung am Wohnungsmarkt fürchtet, keine migrationsbezogenen Ängste hat und umgekehrt. Wahrscheinlich ist es aber nicht. Und genau dieser Zusammenhang zwischen Problemen der Stadtentwicklung, hier der Wohnungskrise, und rechtspopulistischen Denk- und Handlungsformen interessiert uns. Damit knüpfen wir an Debatten über die Ursachen des Rechtspopulismus in Politik und Alltag an und versuchen sie durch die Brille der Stadtforschung zu betrachten.
Demokratie und Populismus.
Es gibt die plausible These, dass der Aufstieg des Rechtspopulismus mit der Krise der Demokratie zu tun habe. Etwa derart, dass immer mehr politische Entscheidungen dem Markt überlassen werden, die soziale Ungleichheit zunimmt und der Neoliberalismus Platz schaffe für populistische Bewegungsmanager. Die könnten mit ihren Versprechen von mehr Demokratie dann Sympathien für sich verbuchen, während sie Demokratie de facto aber einschränken, weil ihr Begriff des Volkssouveräns antipluralistisch ist und Minderheiten ausschließt. Andere Erklärungen betonen die Bedeutung kultureller Faktoren für den Aufstieg des Rechtspopulismus. Demnach seien die Anhängerinnen und Anhänger der Rechten nicht ökonomisch, sondern kulturell Abgehängte, die ihre Privilegien in Gefahr sehen und sich von der Identitäts-, Minderheiten- und Gleichstellungspolitik bedroht fühlen. Sie haben dann entweder ein berechtigtes emotionales Interesse, weil ihnen die Modernisierung zu viel abverlangt, oder es handelt sich schlichtweg um die Konjunktur des gesellschaftlich tief verankerten Rassismus, weil das bloße Vorhandensein von Privilegien sie ja noch nicht rechtfertigt und die Beeinträchtigung durch Identitätspolitik ohnehin eher eingebildet als real ist. Mit unserem Forschungsprojekt möchten wir einen empirisch fundierten Beitrag zu diesen Debatten liefern.
Der Stadtraum als Bezugsrahmen.
Der Kontext Stadt ist dafür interessant, weil hier in den letzten Jahren einschneidende Veränderungen im Alltag zu beobachten sind. Also ökonomische, kulturelle, politische Veränderungen, von denen oftmals nicht offensichtlich ist, wie sie gedeutet werden und zu welchen Reaktionen sie führen. Wir fragen uns, mit anderen Worten, wie die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern, aber auch die Veränderung des öffentlichen Raums, die Umsetzung der Mobilitäts- und Energiewende, Stichwort Dieselfahrverbote, oder die Durchführung städtebaulicher Projekte wahrgenommen wird und ob es sich dabei um Treiber für den Rechtspopulismus handelt. Diesen Fragen sind wir mit Hilfe verschiedener Methoden der Soziologie, Medienwissenschaft und der praktischen Philosophie und Ethik nachgegangen. Wir haben unter anderem die Angebotsseite rechtspopulistischer Stadtpolitik betrachtet, also die im rechten Lager verbreitete Deutung von Stadtentwicklungsprozessen und die Vorstellung einer rechten Stadtpolitik. Dazu haben wir eine Inhaltsanalyse rechter Zeitschriften, Internetportale und von Beiträgen aus der parlamentarischen Debatte der AfD durchgeführt. Vor allem aber haben wir in unseren Untersuchungsstätten Stuttgart und Leipzig kleinräumliche Auseinandersetzungen, sogenannte Mikrokonflikte, untersucht, in denen verschiedene Akteure aufeinandertreffen. Das sind Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner, Akteure aus der Verwaltung, aus der Kommunalpolitik oder auch Marktakteure und schließlich Aktive aus Initiativen und sozialen Bewegungen. Diese Mikrokonflikte werden hier im Podcast auch gleich noch vorgestellt. Zuvor wollen wir aber noch auf zwei theoretische Fragen eingehen. Mein Kollege Robert Feustel wird etwas zur Bedeutung städtischer Räume für die Debatte um Populismus und Demokratie sagen. Und meine Kollegin Lucia Sjebi wird in ihrem Beitrag über die Rolle von Moral im Rechtspopulismus, aber auch über Moral und Entmoralisierung als Gegenstrategie sprechen. Es folgen vier Kurzvorstellungen der von uns erforschten Mikrokonflikte. Von Robert Feustel über den Abriss eines Garagenhofs in Leipzig, von Anne Burkhardt über die Proteste gegen Dieselfahrverbote in Stuttgart, von Peter Bescherer über die Gründung einer Mieterinitiative in Leipzig und von Gisela Mackenroth über die Aufwertung eines Stuttgarter Quartiers.
Es gibt in Deutschland eine große Bereitschaft bei Bundesländern, Gemeinden und Städten. 138 haben ihre Aufnahmebereitschaft bereits kundgetan. Nehmen wir zum Beispiel Berlin. Die Sozialsenatorin hat angekündigt, sie könnte sofort 2000 Plätze zur Verfügung stellen. Das ist doch ausgezeichnet. Wer macht Ihnen einen Strich durch die Rechnung? Und da sollten sich mal die FDP drum kümmern. Herr Seehofer, er kann nämlich ohne weiteres, und das steht übrigens in unseren Anträgen drin, kann ohne weiteres die Genehmigung erteilen, dass Kommunen...
Seit längerem schwelt der Konflikt zwischen einer ganzen Reihe von deutschen Städten und dem Innenminister Horst Seehofer. Während viele Städte Schutzsuchende aus den elendigen Lagern an den europäischen Grenzen aufnehmen wollen, sperrt sich der CSU-Mann beharrlich. Im Sommer 2020 verbot er dem Land Berlin sogar die Aufnahme kategorisch. Das zeigt die Spannung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Sozialräumen oder Vorstellungen von Staatlichkeit. Auf der einen Seite regiert ein überkommener territorialer Flächenstaat, auf der anderen versuchen Städte, ihren Handlungsspielraum gewissermaßen zu nutzen. Die Interessen kollidieren zunehmend. Die Stadt oder das Urbane, also die berühmte verdichtete Unterschiedlichkeit, das erkennt man relativ gut schon an diesem einfachen Beispiel, wird also auch in Zukunft im Zentrum vieler Debatten stehen. Wir haben es also mit einem politischen Konflikt zwischen urbanen und oft postmigrantischen Zentren zu tun, auf der einen Seite, und einer vom Flächenstaat und von nationaler Hegemonie geprägten Staats- und Regierungspraxis auf der anderen. Diese Differenz zwischen modernen Städten und traditioneller ländlicher Lebenswelt wird oft auch als Erklärung für rechte Tendenzen genutzt. Wolfgang Kaschuba hatte mal von der Rache der Dörfer gesprochen, was den Nagel recht gut auf den berühmten Kopf trifft. Die Bruchlinien eines gegenwärtig aufkeimenden Kulturkampfs jedenfalls sind zunächst zwischen einer alten Welt der Territorien und einer neuen, wenn man so will, digitalen, globalisierten Welt der Städte zu finden. Doch, und da setzt Podesta, also das Projekt, ein, ganz so einfach liegen die Dinge am Ende möglicherweise nicht. Die Bruchlinien verlaufen nicht nur zwischen Stadt auf der einen Seite und Land oder Fläche auf der anderen, auch innerhalb der Städte sind große Unterschiede zu erkennen. Die Grenzen zwischen progressiv-neoliberalen Zentren und peripheren Quartieren sind komplexer. Sie lassen sich unterschiedlich skalieren und verlaufen mitunter mitten durch die Städte selbst. Will heißen, wir haben es nicht nur mit einer Differenz zwischen Stadt und Land zu tun, sondern, wenn man so will, mit einer Differenz zwischen Quartier und Quartier. Ein genauer Blick in die Städte legt verschiedene auffällige Gleichzeitigkeiten offen. Städte sind erstens in gewisser Weise Laboratorien für neue Demokratiekonzepte. Dort werden Elemente radikaler Demokratie debattiert und erprobt. Sie unterlaufen mancherorts die Autorität des Flächenstaats. Städte sind zweitens der Austragungsort für das Politische überhaupt. Auch rechte Akteure nutzen den Stadtraum als Bühne und müssen, um politisch wirksam werden zu können, in den Städten Fuß fassen. Also auch rechte Akteure können nicht einfach auf ihre sozusagen Wählerschaft im Ländlichen zurückgreifen. Sie müssen gleich doppelt in die Städte, einerseits um dort Politik zu machen, um die Bühne des Städtischen zu nutzen und andererseits um auch in der Stadt Wahlvolk zu generieren. Drittens schließlich kollidieren in Städten alte und neue Lebenswelten. Die oft hypostasierte Grenze zwischen progressiv und reaktionär kann bisweilen mitten durchs Quartier führen. Mal ganz abgesehen davon, dass auch die Kategorie progressiv einigermaßen streitbar ist. Dies alles macht Städte auch im Hinblick auf rechte Umtriebe zum interessanten Gegenstand. Der rechte Spuk ist also vermutlich mehr als nur die Rache der Dörfer. Aber vielleicht ist er die Rache des Dörflichen in der Stadt. Nun, das Projekt Podesta hat aus dieser Perspektive die Städte Stuttgart und Leipzig genauer angeschaut und analysiert. Im Ergebnis zeigt sich, dass in den Städten selbst eine Art verdichteter Konflikt zu erkennen ist. Während auf der einen Seite Vorstellungen und Praktiken radikaler und nicht normierter Demokratie gerade in diesen urbanen Zentren Zulauf haben, gibt es in den gleichen Städten eher periphere oder vom Zeitgeist abgehängte Quartiere, die Gefahr laufen, von rechten, also reaktionären Politikangeboten abgeholt zu werden. Bisweilen liegen die Unterschiede räumlich sehr dicht beieinander. Was rechte Einstellungen oder Handlungen befeuert, ist zugleich und ganz oft sehr schwer zu fixieren. Viele Dinge können Einfluss haben. Die soziale Lage, das Wohnumfeld und städtische Entwicklungen sind ein möglicher Faktor. Einige Krisenherde sind recht gut zu erkennen. Alte versus neue Lebensentwürfe, Verdrängungsprozesse und steigende Mieten.
Es ist der Versuch, uns sozusagen aus dem demokratischen Konsens auszugrenzen. Das machen Sie. Aber das wird Ihnen nicht gelingen, Herr Scholz.
Während wir im Projekt einerseits untersuchen, was rechte Konflikte in der Stadt befeuert, so wollen wir andererseits wissen, was in den Städten getan wird und getan werden kann, um demokratische Antworten auf den Rechtspopulismus zu finden. Hierbei konzentrieren wir uns auf die Erforschung von moralischen Aspekten in politischen Auseinandersetzungen. Dabei schauen wir zum einen populistische Haltungen und Politiken an und zum anderen Diskurse und Handlungen von Menschen, die sich selbst als Bekämpfer von Rechtspopulismus oder kurz als Antipopulisten verstehen. Die Untersuchung dieser Frage in Städten ist vielversprechend. Städte sind Zentren für Akteure, die sich gegen Rechtspopulismus einsetzen. Die kommunalpolitischen Konflikte sind überschaubar und betreffen die alltägliche Lebensrealität der Menschen. Kann ich morgen noch mit meinem Auto in die Stadt fahren? Kann ich morgen noch die Miete bezahlen? Bricht die Nachbarschaft auseinander? Solche Fragen sind emotional behaftet. Gerade durch das Erstarken des Rechtspopulismus bestimmen statt eines sachlichen Tons zunehmend Vorwürfe Teile der Debatte. Es geht um grundlegende Werte, weswegen die Debatten oft moralisch aufgeladen sind. Hier kann die Untersuchung des ethisch-politischen Selbstverständnisses der Kontrahenten hilfreich sein. Eine solche zeigt genauer die dem jeweiligen Handeln zugrunde liegenden Werte auf und offenbart mögliche Strategien. Antipopulistische Akteure agieren als Verteidiger der pluralistischen Demokratie und ihrer liberalen Errungenschaften gegen rechtspopulistische Vorstellungen einer identitären Demokratie und den Ausschluss von Minderheiten. Doch der antipopulistische Versuch, durch moralische Vorwürfe deutlich zu machen, dass demokratische Grenzen und Grenzen des Sagbaren überschritten werden, kann auch kritisiert werden. Etwa, dass sie mit Begriffen wie Pack oder brauner Rand selbst nicht auf Augenhöhe diskutieren und dass sie ihrerseits Menschen mit rechtskonservativen Lebensvorstellungen ausschließen. Populisten können sich damit leichter auf eine Opferhaltung als Unterdrückte und Ausgeschlossene zurückziehen. Man denke nur an Begriffe wie DDR 2.0 oder Ökodiktatur. Doch bei der Diskussion über Moralisierungen von Antipopulisten wird oft vergessen, dass Populisten ebenso moralisieren. Sie präsentieren sich als Verteidiger einer traditionellen Lebenswelt, die es vor linksgrüner Moral, vor Gutmenschen, Tugendterror oder Verbotsparteien zu schützen gelte. Politikerinnen und Politikern unterstellen sie Unfähigkeit, Betrug, Egoismus und Doppelmoral. All das zeigt sich auch bei städtischen Konflikten. Der Unterschied ist, dass Antipopulisten aus Empörung heraus moralisieren, während bei Populisten Moralisierung ein Kernbestandteil ihrer Ideologie ist. Kasmütte zeigt auf, dass im Kern der populistischen Ideologie ein moralisches Gefälle besteht zwischen dem reinen und guten Volk einerseits und der korrupten und egoistischen Elite andererseits. Populisten sehen sich selbst als moralisch überlegen, da sie Teil des tugendhaften Volkes seien und somit auch Opfer durch die Unmoral abgehobener Eliten. Mit seinem dezidierten Bezug auf bestimmte traditionelle Lebensformen vertritt der rechte Populismus besonders starke Vorstellungen davon, was das gute Leben sei. Trotz aller ihrer Inszenierungen als sachlich und diskussionsbereit können die populistischen Akteure anderen Meinungen nicht auf Augenhöhe begegnen. Dies liegt an einem anderen Kernanspruch der rechten Populisten, den Jan Werner Müller den moralischen Alleinvertretungsanspruch nennt. Sie und nur sie seien diejenigen, die das wahre Volk repräsentierten. Hier zeigen sich zwei Unterschiede zwischen einer Debattenstrategie der Moralisierung auf Basis eines Alleinvertretungsanspruchs und einer Moralisierung aus Empörung. Erstens fehlt der Moralisierung aus Empörung meist das strategische Element. Zweitens ist die Prämisse der Antipopulisten die Diversität der Gesellschaft. Der populistische Alleinvertretungsanspruch lässt eine solche gerade nicht zu. Die Moralisierung aus Empörung zielt darauf ab, die Offenheit der Gesellschaft zu erhalten, während rechtspopulistische Moralisierungen zum Ziel haben, die lebbaren Lebensmodelle einzuschränken. Im Folgenden werden meine Kolleginnen und Kollegen nun genauer auf vier spezifische städtische Konflikte eingehen, die wir in Stuttgart und Leipzig untersucht haben.
Im Leipziger Osten wird gegenwärtig ein Schulcampus gebaut. Der ist seit Jahren überfällig. Als die Planungen endlich vorankamen, fiel die Wahl ausgerechnet auf einen Ort, an dem auch ein typischer DDR-Garagenhof stand. Der ist mittlerweile abgerissen, die Pächter gehen anderer Wege. Doch 2017 und 2018, als die Planungen publik wurden, wollten die Garagenpächter die Dinge nicht einfach hinnehmen. Der aktive Teil der Gruppe ist älteren Jahrgangs. Einige hatten in den 1970er Jahren die Garagen noch selbst gebaut. Sie gehörten in der DDR eher zu den Privilegierten. Mit Petitionen und Briefen wandten sie sich an die lokale Politik. Doch nur die AfD nahm sich der Sache ernsthaft an. Kurzzeitig sprang das Boulevard auf und berichtete vom Fall. Es ging einige Zeit hin und her, doch letztlich wurden die Garagen abgerissen. Die Ereignisse rund um den Schulneubau, die hier nur sehr knapp skizziert wurden, stehen für eine ganze Reihe an Beobachtungen und Beschreibungen. Als Mikrokonflikt verdichten sich dort politische, stadtplanerische und mediale Praktiken, die vielleicht nicht idealtypisch, aber dennoch über den konkreten Fall hinaus interessant sind. Einige seien hier erwähnt. Erstens, Anspruch und Wirklichkeit von Beteiligungsverfahren standen zur Debatte. Formal hat die Stadt als Bauherr alles richtig gemacht und dennoch wurden, im typischen neoliberalen Sprech der Zeit, Informationsveranstaltungen als Teilhabe verkauft. Gleichzeitig ist die Vermutung nicht abwegig, dass gegenwärtig die Ansprüche an Bürgerbeteiligung höher sind und die praktische Nachfrage dennoch schwach ist. Zweitens, mit städtebaulichen Veränderungen gehen mitunter Lebensentwürfe verloren. Mit den Debatten um die Garagen wurde zugleich eine ganze Kultur, eine typisch ostdeutsche Praxis, abgewertet und letztlich aus dem Stadtbild getilgt. Das ist weder verwunderlich noch eigentlich problematisch. Städte verändern sich. Dennoch provoziert es Reibung und hinterlässt bei einigen das Gefühl, DDR-Identitäten werden abgewertet. Dafür spricht auch, dass die Pächter als DDR-Ingenieurselite mit ihrer spezifischen Expertise auf wenig Gegenliebe oder wenigstens Interesse stießen. Die Pächter wollten den Verantwortlichen der Stadt erklären, dass der Bau auf diesem Gelände unwirtschaftlich sei. Drittens, die sequentielle Zusammenarbeit mit der AfD hatte allerdings andere Konturen, als vielleicht zu erwarten war. Die Pächter folgten rechter Ideologie nicht, sondern versuchten nur, die Rechtspopulisten für ihre Sache einzuspannen. Sie instrumentalisierten die Instrumentalisierer um eine Phrase von Wolfgang Engler zu nutzen. Viertens, die AfD-Fraktion versuchte dagegen durchaus, die gefühlte Abwertung älterer aufs Auto bezogener Identitätskonzepte ideologisch auszubeuten und entsprechend Stimmung zu machen. Das gelang allerdings nur bedingt. Die Pächter ahnten das und im Quartier selbst fand der Neubau großen Anklang. Fünftens schließlich war auffällig und interessant, dass die Akteure der AfD in typisch rechtspopulistischer Manier ideologische Brückenschläge versuchten. Die von ihr inszenierte Rettung der alten Autostadt vor dem vermeintlich fatalen linksgrünen Zeitgeist projizierte sie auf den Garagenfall und verknüpfte ihn mit einem vermeintlichen Ausländerproblem. In diesem Zug entstand als implizite Abwandlung der Broken Window Theorie eine Art Broken Parkplatz Theorie. Und die geht so. Wenn die Garagen weichen müssen, gibt es nicht mehr genug Parkplätze. Das führt dazu, dass gute deutsche Bürger, die selbstverständlich ein Auto haben und parken wollen, wegziehen werden. Neu ins Quartier kommen dann nur Leute ohne Auto, vermeintlich mittellose wie gefährliche Migrantinnen. Der Konflikt um den Schulneubau zeigt in der Summe also ein unklares Bild. Zu erkennen sind aber die Konturen, die rechte Haltungen befeuern könnten.
Einer der Mikrokonflikte, die wir uns in Stuttgart angeschaut haben, ist der Konflikt um innerstädtische Dieselfahrverbote. Diese sind in Stuttgart seit dem 1. Januar 2019 für alle Diesel der Abgasnorm 4 und darunter in Kraft, seit 2020 in bestimmten Zonen auch für die Abgasnorm 5. Dem voraus ging ein langer Rechtsstreit, angestoßen von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen, die sich für eine Verbesserung der Luft einsetzten. Da die Stadt Stuttgart den EU-Grenzwert für Stickoxide immer wieder überschritten hat, waren die Umweltverbände letztlich mit ihrer Klage erfolgreich. In der Folge kamen die Fahrverbote. Gegen die hat sich in der Autostadt Stuttgart massiver Protest formiert. Insbesondere die Samstagsdemonstrationen vor dem Neckartor erreichten große Aufmerksamkeit, auch in den Medien. Da die Demonstrierenden meist gelbe Westen trugen, wurde die Bewegung anfangs sogar als deutsche Gelbwestenbewegung wahrgenommen. Während des Kommunalwahlkampfs fanden auch Pro-Diesel-Kundgebungen anderer Parteien wie CDU, FDP und Freie Wähler statt, jedoch seltener und mit deutlich weniger Zulauf. Die Stuttgarter Dieselbewegung war für uns in dreierlei Hinsicht interessant. Erstens, weil rechte Akteure von Beginn an versucht haben, das Thema Diesel und die Stuttgarter Protestbewegung zu vereinnahmen. Sie traten als Redner auf oder nutzten die Demo als Plattform für ihre Organisation. Ein früherer AfD-Stadtrat hat sogar versucht, die Demo in seinem Namen anzumelden. Daraufhin hatte der Veranstalter der großen Samstagsdemos, der selbst bei Porsche arbeitet, den Teilnehmenden verboten, Parteilogos oder Ähnliches mitzubringen. Seine Protestbewegung sollte Fahrverbotsgegnerinnen und Fahrverbotsgegnern jeglicher politischer Herkunft offenstehen und unparteilich bleiben. Die AfD veranstaltete daraufhin eigene, weitaus schlechter besuchte Demonstrationen und versuchte, sich in den sozialen Medien und durch gezielte Aktionen als Beschützerin der Dieselfahrer zu präsentieren. Dagegen protestierten verschiedene Stuttgarter Initiativen gegen rechts mit eigenen Aktionen. Zweitens war für uns die Protestbewegung als solche interessant. Diese definiert sich nämlich nicht über die Zugehörigkeit zu einem bestimmten politischen Lager, sondern ausschließlich über das gemeinsame Ziel, also die Rücknahme der Fahrverbote. Auffällig war auch, dass die Bewegung kein Bedürfnis zeigte, sich von offen rechten Akteuren und Symbolen abzugrenzen. Unseres Erachtens zeigt sich darin auch die zunehmende Akzeptanz rechter Haltungen in breiten Teilen der Gesellschaft. Auch wenn sich viele der Demonstrierenden nicht als rechts bezeichnen, so nehmen sie doch in Kauf, gemeinsam mit Rechten auf die Straße zu gehen. Ganz ähnlich können wir das in jüngster Zeit auch bei den Corona-Demos beobachten. Diese Bewegung tritt ebenfalls als verfassungstreue Bürgerbewegung auf, wird aber von rechten Akteuren aktiv mitgestaltet und vereinnahmt. Drittens sind die Dieselproteste zu einer Bühne für verschiedene rechtspopulistische Deutungsangebote und Verschwörungstheorien geworden. Zum Beispiel wurden auf den Demos in Reden und Sprechchören Umweltverbände und die grüne Landesregierung als verräterische Eliten dargestellt,
die kaltherzig das hart arbeitende Volk enteignen würden. Die Fahrverbote wurden von der Protestbewegung außerdem als Gängelung und als Angriff auf bürgerliche Freiheitsrechte interpretiert. Auch hier finden wir Parallelen zu den Corona-Demos, wo das in ähnlicher Weise passiert. Beim Dieselprotest geht es also um weit mehr als nur um den Diesel. Es geht um die Verteidigung eines Weltbilds und Stadtbilds, das sich auf die symbolische Bedeutung des Autos stützt. Und es geht um die Verteidigung von damit verbundenen Privilegien und Machtverhältnissen. Im Projekt haben wir zum einen untersucht, wie rechte Akteure sich das Thema Diesel aneignen und wie sie sich den Dieselprotest als Plattform für eigene Deutungen zunutze machen. Zum anderen haben wir durch teilnehmende Beobachtung und Befragungen auf den Pro-Diesel-Demos die Dynamik der Protestbewegung untersucht. Dabei wurden wir sowohl mit berechtigten Verlustängsten als auch mit starken Ressentiments konfrontiert. Das, was die Bewegung letztlich eint, sind ähnliche Feindbilder, zum Beispiel die Eliten, aber auch eine ähnliche Auffassung davon, was Populismus eigentlich ist und wer die eigentlichen Populisten sind, nämlich immer die anderen und im Fall des Dieselprotests Greta und ihre Jünger, sprich die Umweltschützerinnen und Umweltschützer. Am Beispiel des Dieselkonflikts haben wir gesehen, dass sich Auseinandersetzungen um Mobilität und Umweltschutz in Städten konzentrieren. Dasselbe gilt auch für Probleme mit der Wohnraumversorgung. Um die geht es bei den nächsten beiden Mikrokonflikten, die wir in Stuttgart und Leipzig untersucht haben. In beiden Fällen interessiert uns, ob diese Konfliktlagen einen Treibstoff für den Rechtspopulismus liefern.
Ich bin in der Mietergemeinschaft der Schönefelder Höfe, weil ich schon seit 10 Jahren in meiner jetzigen Wohnung lebe, dass mein Lebensmittelpunkt ist, ich mich hier wohlfühle, eigentlich in Schönefeld die meiste Zeit groß geworden bin, meine Freizeit hier verbringe, viele Leute kenne, die Gegend angenehm ist. Und es würde mir leid tun, wenn ich durch diesen Mietwucher aus dieser Wohnung getrieben werde. Dass eben diese Miete nach oben geht.
Die Frage, die unserer Forschung zugrunde liegt, daran sei nochmals erinnert, ist ja, wie Probleme der Stadtentwicklung und populistische Ressentiments zusammenhängen und wie Solidarität gestärkt werden kann. Im Laufe der Projektarbeit ergab sich die Möglichkeit, den Aufbau einer Mieterinitiative in Leipzig forschend zu begleiten und dieser Frage anhand eines konkreten Falls nachzugehen. Die Initiative, um die es sich handelt, wurde von politisch Aktiven aus verschiedenen sozialen Bewegungen im Frühjahr 2019 angestoßen. Sie hatten beschlossen, in einem Quartier im nordöstlichen Stadtgebiet mit dem Ansatz des Transformative Community Organizing eine Mieterinitiative aufzubauen. Im besagten Quartier hatte das Wohnungsunternehmen Vonovia 2017 einen größeren geschlossenen Wohnungsbestand, die sogenannten Schönefelder Höfe mit insgesamt 1600 Wohneinheiten in etwa 180 Häusern aufgekauft. Vonovia ist das größte Wohnungsunternehmen Deutschlands, börsennotiert und wird stark kritisiert für seine mieterfeindlichen Bewirtschaftungspraktiken. Es war zu erwarten, dass die Mieterinnen und Mieter vor Ort viele Probleme mit Vonovia haben werden, was sich dann auch als richtig erwiesen hat. Außerdem steht der Konflikt mit dem Wohnungsunternehmen exemplarisch für den Protest gegen die Kommodifizierung und Finanzialisierung von Wohnraum, also die Tendenz, die Wohnraumversorgung dem Markt zu überlassen und sie von Renditeerwartungen statt Bedarfen abhängig zu machen. Der Stadtteil, in dem das Vonovia-Quartier liegt, hat einen besonderen Entwicklungsbedarf, wie es im integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Leipzig heißt. Gemeint sind Probleme der Bildungsgerechtigkeit oder soziale und kulturelle Benachteiligung. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen liegt unter dem gesamtstädtischen Wert, der Anteil von BezieherInnen von Transferleistungen darüber. In den letzten Jahren hat sich der Stadtteil rasant verändert. Das Durchschnittsalter hat abgenommen und der Migrantenanteil hat zugenommen. Im Süden des Stadtteils befinden sich um Höfe angeordnete Häuserblocks, die bis 2005 in genossenschaftlichem Besitz waren, dann verkauft wurden und 2017 in den Bestand von Vonovia übergegangen sind. Um die Mieterinitiative aufzubauen, haben wir, ich wechsle in die erste Person, weil ich ebenso Teilnehmer wie Beobachter der Initiative bin, haben wir zunächst Haustürgespräche geführt und zu einer Versammlung eingeladen. Diese Versammlung hat sich schließlich als zentrales Forum etabliert. Formal gegründet hat sich die Initiative mit der Selbstbezeichnung Mietergemeinschaft bei einem Sommerfest. Im Laufe der Zeit haben wir Arbeitsgruppen gebildet, die sich auch unabhängig von der Versammlung thematisch und anlassbezogen treffen, etwa zu Problemen mit der Betriebskostenabrechnung oder zur Pressearbeit. In der Zusammenarbeit ist es gelungen, die Trennung von AktivistInnen und MieterInnen zumindest ansatzweise zu überwinden. Zu den Erfahrungen in der Mietergemeinschaft, auch wie wir den Lockdown während der Pandemie bewältigt haben, gäbe es noch viel zu berichten. Ich will aber auf das Problem zu sprechen kommen, dass wir bei der Arbeit im Quartier immer wieder mit populistischen und rassistischen Stereotypen konfrontiert sind. Sie werden auf verschiedene Art und Weise mit der prekären Wohnsituation und dem Verdrängungsdruck verbunden. Etwa durch die Verschiebung von Verantwortlichkeiten. Das sieht dann so aus, dass der Konflikt mit Vonovia in eine Ressourcen- und Anspruchskonkurrenz zwischen alteingesessenen und neuen migrantischen Nachbarinnen und Nachbarn umgedeutet wird. Die bekommen die Miete vom Amt und für die gibt es Beratung, für uns aber nicht. Eine zweite Möglichkeit der Rassifizierung der Wohnungsfrage, wie man es nennen könnte, ist die Neuordnung von Problemen. Das sieht dann so aus, dass steigende Mieten und Aufwertungen dann doch nicht so schlimm erachtet werden, solange sie migrantisches Gewerbe und Gastronomie aus dem Quartier verdrängen. Und ein drittes interessantes Muster ist die Verquickung von rassistisch ausgetragener Ressourcenkonkurrenz und Kapitalismuskritik. So wird Vonovia beispielsweise vorgeworfen, gezielt an migrantische Familien zu vermieten, um Alteingesessene zu verdrängen und ihre Wohnungen anschließend teuer neu vermieten zu können. Auch wenn es sich in der Regel nicht um gefestigte politische Orientierung handelt, also das viel zitierte geschlossene rechtsextreme Weltbild, können solche Bemerkungen doch nicht unkommentiert und ohne Folgen bleiben. Die AktivistInnen aus der Kerngruppe der Mietergemeinschaft stehen vor der Herausforderung, sowohl Offenheit in der Ansprache politisch unerfahrener Menschen als auch Klarheit in der politischen Perspektive beizubehalten. Die Mietergemeinschaft ist der Versuch, durch gemeinsame Erfahrungen in der Organisierung von Protest, Ressentiments und Stereotype zu überwinden und Solidarität zu verankern. Es ist noch nicht absehbar, ob und wie weit dieser Ansatz trägt. Aber er verspricht mehr als viele andere.
Ich bin in der Mietergemeinschaft, wenn man gemeinsam mehr schafft als alleine.
Auch in Stuttgart haben wir beobachtet, dass mietenpolitische Fragen lokal durch rassistische Ressentiments aufgeladen wurden, indem rechte Deutungsangebote übernommen wurden. Untersucht haben wir den Stuttgarter Stadtteil Halsschlag. Die Bewohnerinnen des Stadtteils sind überdurchschnittlich von sozioökonomischer Benachteiligung betroffen. Die Quote von Armut oder von Arbeitslosigkeit betroffener Menschen ist im Stuttgarter Vergleich überdurchschnittlich hoch. Das Bildungsangebot im Stadtteil ist vergleichsweise gering. Die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr ist ausbaufähig. Ab 2008 ändert sich das. Der Halsschlag wird in das Bundesprogramm Soziale Stadt aufgenommen. In den folgenden Jahren wurde im Halsschlag der öffentliche Raum neu gestaltet. Ein Stadtbahnanschluss wurde gebaut, soziale und kulturelle Angebote im Stadtteil wurden durch die Vernetzung von sozialen Trägern gestärkt. Parallel zu diesen Entwicklungen hat sich jedoch auch die Mietsituation im Stadtteil verändert. Betriebswohnungen wurden privatisiert, städtische Wohnungen wurden saniert, die Mieten stiegen an. Begleitet wurden die Veränderungen durch verschiedene Formate der BürgerInnenbeteiligung. Die Stadt wollte das neue Zusammenleben gemeinsam gestalten. Eine Frage aber blieb außen vor, nämlich die Mietverhältnisse. Diese Veränderungen der Mietverhältnisse im Stadtteil sind ökonomisch und lebensweltlich jedoch folgenreich für die BewohnerInnen. Durch eine vor Ort gegründete Mieterinitiative wurden die Mietsteigerungen infolge der Sanierungen öffentlich problematisiert. Daneben lässt sich noch eine andere politische Veränderung beobachten. In den vergangenen Jahren sind die Wahlergebnisse für die AfD angestiegen. Bei den Landtags- und Bundestagswahlen 2016 und 2017 kam die AfD im Halsschlag auf über 20%. Der Stimmanteil für die Partei hat sich seitdem auf ein für Stuttgart überdurchschnittlichem Niveau etabliert. Einerseits gibt es neue Beteiligungsformate im Stadtteil und eine aktive Mieterinitiative, andererseits gibt es einen Zulauf zur AfD. Diese Situation fordert unsere eingangs beschriebene Annahme heraus. Wir hatten zu Beginn ja festgehalten, dass rechte Konjunkturen mit lokalen Momenten einer Krise der Demokratie einhergehen. Die politische Tendenz, die in den Wahlergebnissen erkennbar wird, haben wir durch qualitative Interviews und ethnografische Spaziergänge mit mietpolitischen Aktivistinnen und mit Bewohnerinnen weitergehend untersucht. Leitend war für uns die Frage, ob der lokale Wandel von den Bewohnerinnen durch rechte Deutungsmuster und Politikangebote interpretiert wird. Erkennbar wurde für uns die Übernahme rechter Deutungsmuster bei der Beschreibung der Veränderungen. Zentral ist dabei, ähnlich wie beim Leipziger Fallbeispiel, das Motiv einer Ressourcenkonkurrenz zwischen deutschen und vermeintlich neu zugezogenen Migrantinnen. Diese politische Haltung ist erstmal überraschend, denn der Hallschlag zeichnete sich seit jeher vor allem durch eine heterogene, durch Migration geprägte Nachbarschaft aus. In den Interviews mit langjährigen BewohnerInnen wird für das rückblickend beschriebene Zusammenleben sogar eine nachbarschaftliche Solidarität zwischen den BewohnerInnen beschrieben. Diese begründete sich in der geteilten sozioökonomischen Situation. Gegenwärtig wird die mietpolitische Prekarisierung durch langjährige BewohnerInnen gerade nicht als geteilte Erfahrung anerkannt. Gegenüber stehen sich aus Sicht einer Bewohnerin, exemplarisch angeführt, wir, die arbeitenden Deutschen auf dem Balkon, unten die arbeitslosen Flüchtlinge beim Grill, verantwortlich für den Müll. In den Vordergrund rückt ein leistungsbezogenes Verständnis von Integration. Diese Norm klingt bereits für das vergangene Zusammenleben an. In seiner gegenwärtigen Dominanz führt es zu einer ausschließenden, nationalistischen Interpretation nachbarschaftlicher Solidarität. Wenn es um die Fragen der eigenen Miet- und Wohnverhältnisse geht, treten Vereinzelungserfahrungen hingegen hervor. Derlei rechte Haltungen bringen eine Basismobilisierung der Mieterinitiative an Grenzen. Letztlich müssen wir feststellen, rechtes Denken lenkt mietenpolitische Fragen auf eine moralische Ebene. In den städtischen Beteiligungsangeboten ist kein Platz für die Diskussion der Mietenfrage. Von hier aus entwickelt sich unter den BewohnerInnen eine Distanz zu einem solidarischen Verständnis demokratischer Strukturen und eine Skepsis gegenüber politischer Beteiligung. Eine mietenpolitische Auseinandersetzung wird so erschwert. Für urbane Bewegungen wie die Mieterinitiative stellt sich damit die Herausforderung, moralische Ordnungsweisen und tagespolitische Anliegen alltagspolitisch neu zueinander ins Verhältnis setzen zu müssen.
Sie hörten einen Podcast zum Forschungsprojekt Podesta – Populismus, Demokratie, Stadt. Die Ergebnisse werden im Rahmen einer Abschlusstagung in einer Online-Konferenz am 8. und 9. Oktober vorgestellt. Eine Anmeldung ist über E-Mail möglich. info@podesta-projekt.de